So, genau. Erstmal Sozialpolitik. Möchte sich deine Partei für queere Menschen einsetzen? Wenn ja, dann welche Maßnahmen sollen ergriffen werden? Weil im Wahlprogramm, wenn ich da irgendwie nichts übersehen habe, stand da gar nichts zu.
Also das Wahlprogramm der CDU kommt ja nächste Woche. Mein eigenes Programm ist natürlich immer so ein bisschen so, ne? Also das Thema steht da tatsächlich im Moment nicht drin, aber das ist auch, liegt auch einfach daran, dass man als Einzelner halt nicht ein 80-seitiges Programm vorlegen kann. Ne? Also dementsprechend, ich finde es schon wichtig, wenn es jetzt um das Thema Ehe für alle geht, ne? Ich finde das wichtig, dass wir das umgesetzt haben. Ich finde es auch wichtig, dass man in diese Richtung Adoptionsrecht wirklich auch gut vorangegangen ist, dass das eben auch möglich ist. Ja, ansonsten, ich finde es halt einfach wichtig, dass man Diskriminierung konsequent ahndet. Ne? Also es darf halt nicht sein, dass jemand wegen seines Geschlechts oder seiner sexuellen Orientierung irgendwo in irgendeiner Weise diskriminiert wird. Da müssen wir eigentlich angehen. Das ist für mich so das Wesentliche und Wichtigste. Und ansonsten muss man halt wirklich schauen, was bringt tatsächlich was und was schafft nicht noch eher zusätzliche Barrieren. Ne? Also es ist ja immer auch so die Frage, wenn es dann heißt, was weiß ich, irgendeine gesellschaftliche Gruppe wird bevorzugt eingestellt oder so. Das schafft natürlich immer auch wieder diesen Neideffekt und Missgunsteffekt. Ne? Und das ist immer nicht ganz so, ganz so einfach. Wir müssen es halt am Ende schaffen. Integration ist ja dann erfolgreich, wenn es keine Rolle mehr spielt. Auf ganz lange Sicht. Ne? Wenn du als Mensch, der, ob das jetzt eben als queerer Mensch ist oder ob das als behinderter Mensch ist, wenn es keinen Unterschied mehr macht in deinen Chancen, die du in unserer Gesellschaft hast, ob du es bist oder nicht. Und da müssen wir ja eigentlich hinlaufen, in die Richtung.
Das Problem in der Hinsicht ist, also zum Thema zum Beispiel Ehe für alle, da hatte Ihre Partei ja gegengestimmt. Damals ist natürlich die Frage, vor allem, also wenn das jetzt nochmal eine Abstimmung werden würde, würde sie immer noch dagegen
stimmen?
Und
definitiv nicht.
Also, warum hat man denn damals dagegen gestimmt?
Also es war bei der Ehe für alle war das ja so, dass damals ein Drittel dafür war, zwei Drittel dagegen bei uns. Ne? Also es waren schon auch viele, jetzt mal Jens Spahn als Beispiel, ne? die damals auch dafür gestimmt haben. Ich hätte auch dafür gestimmt. Ja, wie soll man sagen? Also es ist halt einfach so gewesen in der Tradition, auch noch vor 20 Jahren, ne? Dass die Ehe halt irgendwie immer definiert war als zwischen Mann und Frau und dass das einfach so ein bisschen so dieser Traditionsaspekt da gewesen ist. Aber ich bin da voll bei euch vermutlich, weil ich halt auch sage, gerade so als Christdemokraten, als Menschen, die eher so auf Tradition und feste Strukturen aus sind, sage ich immer, wenn zwei Menschen füreinander Verantwortung übernehmen wollen und gemeinsam irgendwie die Sachen angehen wollen, zusammenhalten, ne, durch dick und dünn gehen, dann sind wir doch die Letzten, die da was gegen haben können. So gerade in so einer Gesellschaft, die immer irgendwie mehr individueller wird, wo jeder sein eigenes Ding macht, wo alles unverbindlicher wird, ne, finde ich das total toll, wenn Leute sagen, ich übernehme für den anderen Verantwortung. Deswegen steht das für mich außer Frage. Und mittlerweile glaube ich auch, dass die Mehrheit in unserer Partei das auch so sieht. Also das ist zumindest so der Eindruck, den ich habe. Und ich kenne auch kaum einen unter 40, der das anders sieht.
Ja, das Problem ist natürlich, dass die Partei in der Hinsicht nicht unbedingt alle unter 40 sind.
Nee, aber auch bei den Älteren hat da ein Wandel stattgefunden. Also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. So, ich weiß zum Beispiel bei meinen Großeltern, da wäre das Thema Homosexualität vor 20 Jahren ein Riesenaufreger gewesen. Mittlerweile finden die das eigentlich gut, wenn Leute, also ne, so haben da kein Problem mehr mit. Da ist viel passiert in den letzten Jahren. Und deswegen glaube ich, wäre das heute nicht mehr das Thema.
Okay, also würden Sie sich quasi auch, also würden Sie das auch verteidigen, wenn das...
Hundertprozentig.
Okay. Und wenn ich da nochmal nachfragen könnte, wie kann es denn angehen, dass wir seit 2017 die Ehe für alle haben, aber das Abstammungsrecht noch nicht reformiert wurde?
Das Abstammungsrecht?
Ja. Bislang ist es ja so, wenn heterosexuelle Paare miteinander verheiratet sind und jetzt beispielsweise der Ehemann der Frau unfruchtbar ist und die beiden sich für eine anonyme Samenspende entscheiden, dass der Ehemann der Frau direkt als Vater eingetragen wird, also in der Geburtsurkunde des Kindes. So, also das Kind hat dann zwei offizielle Eltern. Wenn lesbische Paare aber verheiratet sind, ist es so, dass und die sich dann auch eben für eine anonyme Samenspende entscheiden, dass nur die biologische Mutter die richtige Mutter des Kindes ist und die andere Frau, obwohl die ja mit der Frau verheiratet ist, wird nicht als Mutter mit eingetragen. Mhm. Warum wird da so zwischen heterosexuellen und homosexuellen Paaren unterschieden?
Das ist eine verdammt gute Frage, das sollte man ändern.
Okay, weil Ihre Partei spricht sich da eher gegen aus.
Dann sehe ich das anders als meine Partei.
Also würde es zu einer Abstimmung kommen, würden Sie sich gegen Ihre Partei stellen?
Klar.
Okay, ja, das ist
ja... Ja, also die werden nicht nur Hurra schreien, wenn ich in Berlin sitze. Das, aber das ist mein Job, ne? Also muss ja am Ende das vertreten, wofür man selbst steht und das vertreten, wofür die Menschen stehen, die man vertritt. Ne? Und dass man nicht immer gegen die Parteilinie schießt, ist klar. Also ich wäre nicht in der CDU, wenn ich nicht die meisten Übereinstimmungen mit der CDU hätte. Aber es gibt durchaus Punkte, wo ich da auch kritisch bin. So, und ich glaube, das tut Parteien auch gut, wenn die Kultur auch so ist.
Genau. Was hältst du und deine Partei von einem einheitlichen Gender?
Ich sehe ein ganz großes Problem in dem Bereich. Und zwar sehe ich das Problem sowohl, wenn man sagt, wir wollen es vorschreiben, als auch wenn wir sagen, wir wollen es verbieten. Das Problem ist, wenn du das vorschreibst, beispielsweise, wem willst du das vorschreiben? Du kannst in einer Demokratie nicht vorschreiben, wenn wir jetzt hier, also gut, im schulischen Kontext geht's noch, aber wenn man zu Hause ist und miteinander spricht oder im privaten Umfeld miteinander spricht, dann spricht man halt so, wie man will. Und da redet einem ja auch keiner rein. Und das ist ja auch gut so. Man stelle sich das andersrum vor. Ne? Wenn man irgendwie dann irgendwie da irgendwelche Vorschriften hätte. Sprache funktioniert nicht nach Vorschriften, sondern nach der Anwendung. Und das Problem, was du hast, was ich jetzt zum Beispiel bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern sehe, die ja jetzt gendern, aber der Durchschnittsdeutsche spricht halt nicht so. Und das wird sich zumindest in den nächsten 10 Jahren auch nicht groß ändern. Und das Problem, was entsteht, ist, du hast dann die eine Sprache, die von den Eliten gesprochen wird, in der Politik, in den Medien, in den besser gebildeten Schichten, und du hast die Sprache auf der Straße. Und das geht immer weiter auseinander. Und das ist genau der Effekt in vielen Bereichen, der mittlerweile das größte Problem für unsere Demokratie geworden ist. Siehe in den USA. Der Abstand zwischen der vermeintlichen Elite, den Leuten, die oben sind, die gut gebildet sind, die in guten Familien aufgewachsen sind, die Geld haben, und der Abstand zwischen denen und den normalen Menschen, die irgendwo im Dorf leben und halt nicht diese Situation, der wird immer größer. Und dadurch ist Donald Trump in den USA Präsident geworden. Dadurch sind die ganzen rechtspopulistischen Parteien in Europa groß geworden. Das hat nichts zu tun mit konkreten politischen Entscheidungen, sondern das ist diese Distanz in der Gesellschaft zwischen der einen und der anderen Gruppe. Und genau deshalb halte ich es für falsch, da auch noch eine Vorschrift reinzubauen, weil das halt es immer weiter vergrößert. Genauso falsch finde ich allerdings auch den Vorschlag zu sagen, wir verbieten das jetzt. Weil auch das ist halt wieder das Gegenteilige. Ne? Warum soll ich den Leuten das verbieten, wenn sie das wollen? So, ist doch kein Problem, lass sie doch machen. Wo ist denn, also ich sehe das Problem überhaupt nicht bei der ganzen Geschichte. Ne? So, da zu sagen, warum man jetzt sagen soll, wir sollen das verbieten. Es ist manchmal vom Lesefluss her nicht schön, so, wenn man manche Formen davon sieht, aber soll jeder machen, wie er will. Und problematisch wird es halt nur, wenn man für das eine oder für das andere irgendwo bestraft wird. Das finde ich nicht richtig.
Aber wie ist dann trotzdem die Strategie quasi, um andere Gruppen, ich sag jetzt, oder zum Beispiel Frauen oder auch Intersexuelle, ich sag mal, zu bemerken in der Hinsicht? Denn mehrere Studien haben gezeigt, dass wenn in einem Berufsnamen zum Beispiel die weibliche Version mit drin ist, dass Frauen sich viel eher auch diesen Beruf vorstellen könnten, natürlich genauso mit allen anderen, die sind auch mit Intersexuellen. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil, gerade für die Berufe, die so eine sehr geringe Frauenquote haben. Und wenn man jetzt nicht gendert oder wenn man das jetzt nicht machen möchte, wie möchte man dann Frauen in solche Berufe zum Beispiel kriegen? Oder wie möchte man dann Gleichstellung fördern?
Ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Metallbauunternehmer bin und ich habe Frauenmangel und ich gendere nicht und ich habe das Problem, dann kann ich ja gendern. Da brauche ich ja keinen Staat, der mir das vorschreibt.
Nein, nicht vorschreiben unbedingt, aber...
Genau. Ja, wie gesagt, es soll jeder so handhaben. Also meine Position ist, es soll jeder so machen, wie er das dafür richtig hält. Und ich halte das nicht für die Aufgabe des Staates, das da im Detail vorzuschreiben. So, bei den Stellenanzeigen ist es ja schon so, dass da zumindest immer dieses MWD mit beisteht, ne? Dass zumindest auch klar ist, dass alle irgendwo gemeint sind. Das finde ich auch gut, ne? So, dass man eben das auch deutlich macht. Es ist wäre ja auch Quatsch, wenn man sagen würde, wir dürfen nur Männer einstellen oder so. Das ist ja durch diese Diskriminierungsgeschichte auch geklärt, dass man das nicht darf. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es am Ende einfach so eine Sache ist, das sollten wir nicht als Staat entscheiden, sondern das muss in dem Fall dann eben auch der Betrieb für sich wissen, wie er damit umgeht. Und wenn er eben wenn er dann eben das so macht, obwohl er dadurch einen Nachteil hat, dann ist das halt sein Problem.
Okay.
Genau, die letzte Frage, dann lasse ich jetzt mal aus. Und zwar, wie möchte deine Partei die bisherige Rente reformieren? In Abhängigkeit mit der wirtschaftlichen, demografischen Entwicklung in den letzten Jahren?
Ich glaube, dass beim Thema Rente in den letzten Jahren viel Unehrlichkeit im Spiel war. Also man hat halt immer, man darf das immer nie vergessen, wir leben halt in einem Land, in dem die Leute über 50 die Mehrheit stellen. Gerade auch mit Wahlbeteiligung und so. Deswegen sind alle Parteien, egal welche Farbe, sehr vorsichtig, dieser Gruppe Zumutungen zu machen. Ne, so dass, weil man einfach auch ein Stück weit irgendwo Angst hat und man kann ja den Rentner nicht an die Rente, weil dann verliert man die Wahl. Das ist ganz offen gesprochen, das wirst du bei jeder Partei finden. Du findest in Deutschland keine Partei, die sagt, wir wollen den Rentnern Geld wegnehmen. Das, ne, gibt es nicht, wird es auch nicht geben. Allein, also abgesehen davon, dass ich es auch nicht richtig finde, aber allein schon deshalb, weil es halt auch bescheuert wäre, wenn man gewählt werden will. Trotzdem ist halt der Fehler, der in den letzten Jahren immer gemacht wird, es wird dann immer gesagt, wir brauchen jetzt Haltelinien, wir brauchen ein Mindestniveau für die Rente, wir dürfen das Rentenantrittsalter auf keinen Fall erhöhen, ne, darf das Niveau absinken. Aber man muss ja irgendwann mal fragen, wer zahlt das eigentlich? Ne, und das ist die Frage, die nicht beantwortet wird, sondern wo es immer darum geht, ja, das wird dann schon, das sehen wir dann. Was passiert in Wahrheit? Es gibt ja einmal die Beitragszahler und die Rentenempfänger und es gibt dann so einen Anteil, der dann eben über Steuergelder mit reinfließt. Und dieser Anteil wächst seit Jahren, um das System irgendwo am Laufen zu halten. Und das wird aber irgendwann ein Maß einnehmen, wo man sagt, das funktioniert irgendwo nicht mehr. So, und deshalb finde ich einen ganz guten Vorschlag, den Kollegen aus meiner Partei gemacht haben letztes Jahr. Es gibt in Norwegen ja so einen Staatsfonds. Also in Norwegen ist das ja so, die Norweger haben halt nun mal viel Öl und haben ja die Einnahmen, die sie aus dem Öl gemacht haben, in diesen Fonds gelegt und der Fonds hat dann am Aktienmarkt in Anleihen und alles investiert und hat so sein Geld vermehrt. Und damit werden halt die ganzen Pensionen und teilweise auch die Renten der Norweger eben auch mitgezahlt. Und der Vorschlag, den die gemacht haben, ist zu sagen, naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben halt eine Verschuldung bei den jetzigen Arbeitenden. Also Beispiel jetzt eure Eltern, nehme ich jetzt mal jemanden raus, ist jetzt vielleicht irgendwie 50 und hat 30 Jahre gearbeitet. So, der hat ja einen Rentenanspruch. Jetzt kann natürlich passieren, dass der kurz vorm Renteneintritt vom Auto überfahren wird und der Staat muss es nicht bezahlen. So, da hat der Staat dann Glück gehabt, in Anführungsstrichen, böse formuliert. Ne? So, aber das ist ja nicht der Regelfall, sondern in der Regel muss man dieses Geld auszahlen. So, und das, was man dann hat, das nennt man manchmal so implizite Verschuldung, weil das wird halt nirgendwo ausgewiesen, aber das sind Zahlungen, die wir halt zu leisten haben. Und die sind fast so groß wie das, was wir an tatsächlicher Verschuldung haben. Die werden aber nirgendwo ausgewiesen. Und die Idee, die wir halt haben, ist, lass uns doch zusehen, dass wir einen Teil davon, von dieser impliziten Verschuldung, halt sichtbar machen. Heißt konkret, du nimmst Geld auf, ne? Du nimmst Geld eben aus dem Staatshaushalt und legst das irgendwo als Staat an. Ne? Also und dann startest du mit 25 Milliarden Euro, die du dann, ebenso wie die Norweger das gemacht haben, irgendwo anlegst, dann kriegst du 3, 4, 5% Zinsen und innerhalb von 20 Jahren hast du dein Rentensystem eingeholt und kannst dein staatliches Rentensystem unterstützen durch diesen Fonds, ne, weil der halt eben dann zusätzliche Mittel einwirft, die du stattdessen reinziehen kannst. Die haben das mal wirklich ausgerechnet, also innerhalb von 15 bis 20 Jahren ist das Ding so tragfähig, dass man damit das jetzige Rentenniveau halten könnte, ohne Renteneintrittsalter zu erhöhen und ohne immer ständig mehr Steuergelder reinzupacken. Und das ist aus meiner Sicht ein Vorschlag, der gut ist, der ehrlich ist und den man umsetzen kann.